Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Wie hältst du's mit Israel? Das ist gerade die zentrale Frage an Künstlerinnen und Künstler. Und je nach Antwort werden Ausstellungen und Diskussionen abgesagt. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, erklärt gleich, wie sie auf die Kulturszene blickt. Außerdem, wie Theater und Opern klimaschonend arbeiten können, dazu tagt ab morgen die Green Culture Konferenz. Wir haben Kulturstaatsministerin Claudia Roth dazu im Gespräch. Und schließlich, die neue Nationalgalerie in Berlin stellt eine Zerreißprobe aus. Kunst aus beiden deutschen Staaten. Eine politische Ausgabe von Kultur heute, also schön, dass Sie dabei sind.
Kein Ereignis in der Welt hat mich so sehr zum Juden gemacht wie dieses. Rechtsextremismus, NSU, Angriffe auf jüdische Friedhöfe hat es schon auch gegeben vor Jahren. Molotow-Cocktails auf Geflüchtetenheime, jetzt gehen wir mal weg vom Jüdischen, hat es auch schon seit Jahren gegeben. Mein Leben als Jude in 2023 ist nach 28 Jahren in Deutschland schlechter geworden. Und sehr, sehr viele Menschen, die einer Minderheit angehören, werden das genauso bestätigen. Und wenn jetzt noch dazu kommt, dass ich als Jude bei so vielen Menschen so eine Kälte erlebe, so eine Indifferenz, dieses Ja, aber, dann ist das der eine Tropfen zu viel. Es ist gesellschaftliche und es ist politische Aufgabe, dass man sich so nicht fühlen muss.
Der Pianist Igor Levit sagte das in einem Gespräch mit Robert Habeck. Er kritisiert damit auch die Kulturszene, die zum 7. Oktober schweigt oder zum Ja, aber neigt. Und er formuliert eine Anfrage an die Politik. Heute Nachmittag habe ich darüber mit einer Politikerin gesprochen, mit der Antisemitismusbeauftragten des Landes Nordrhein-Westfalen, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Ich habe sie zunächst gefragt, was sie in der Kulturszene nach dem 7. Oktober vermisst hat.
Ja, ich habe schon eine klare Stellungnahme vermisst, auch verbunden mit einem Stück weit Empathie, denn es war ja ganz klar, hier hat es ein fürchterliches Massaker an Menschen in Israel lebend, Jüdinnen und Juden, aber auch Arabern gegeben und das fehlte mir, dass das auch aus dem Bereich der Kulturinstitutionen doch deutlich mal genannt worden wäre.
Womit erklären Sie sich das, dass das ausblieb?
Die positivste Erklärung ist noch, dass sie sich vielleicht nicht so angesprochen fühlt und sagen, jetzt hat die Politik sich schon geäußert, müssen wir nicht auch noch machen, was ich nicht für richtig halte. Ich denke, es betrifft uns alle als Gesellschaft. Vielleicht trifft aber auch das zu, was manche sagen, dass in Kulturinstitutionen es auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss der BDS-Bewegung gibt, aber Boycott, Divestment, Sanction. Und vielleicht war man noch im Schock der Documenta 15. Es war ja wirklich ein unglaublicher Skandal. Herr Zimmermann hat das die Schneise der intellektuellen Verwüstung genannt.
Vom Kulturrat, Herr Zimmermann.
Ja, das sind drei Versuche einer Erklärung, die alle für sich nicht richtig zufriedenstellen. Aber diese große Enttäuschung und ja, das, was auch Igor Levit da formuliert hat, ich glaube, das bleibt. Das bleibt bei ihm und bei vielen anderen.
Und wann wird aus Kälte, Indifferenz, ja, aber, wann wird daraus Antisemitismus?
Das ist natürlich ein Übergang, den man nie genau an einer Linie so ganz klar definieren kann. Aber natürlich ist, wenn man den Terror der Hamas einmal gar nicht benennt, dann aber ausschließlich davon spricht, dass ja eigentlich Israel schuld sei daran, dass die Hamas dieses Massaker begangen hat, weil Israel ja Apartheidstaat, ein Besatzungsregime, ein Unterdrückungsinstrument, ein Menschenrechtsverletzungsstaat sei. Ich denke, dann befinden wir uns im antisemitischen Bereich.
Nun sind wir jetzt schon einige Wochen weiter und wir berichten jetzt täglich darüber, dass Veranstaltungen abgesagt werden, weil die betreffenden Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel mit der BDS-Bewegung sympathisieren, die sich für einen Boykott Israels einsetzt. Nehmen wir zwei Beispiele aus Nordrhein-Westfalen. Das Volkwang-Museum hat sich von einem Kurator getrennt und die Stadt Bochum vergibt den Peter-Weiß-Preis vorerst nicht an die Schriftstellerin Sharon Dodua Otu, die 2015, also vor dem 7. Oktober 2023, eine Erklärung der Artists for Palestine UK unterschrieben hat. Halten Sie diese Absagen und diese Begründungen für richtig?
Wenn ich vielleicht gleich mal zum Folkwang-Museum kommen darf, da ging es ja um den Kurator Herrn Duplan, der einmal sich sehr klar auch an diesem Aufruf gegen das Museum of Modern Art geäußert hat und zur Unterstützung der israelischen Apartheidherrschaft aufgerufen hat. Ich denke, das ist richtig. Wir haben jetzt ein verändertes Klima. Wir haben uns das, glaube ich, alle vor 2-3 Jahren in dieser Dimension nicht vorstellen können. Aber es war damals doch schon auch diese Intention des Beschlusses des Bundestages, der nicht rechtsverbindlich ist, der aber eine gewisse politische Leitlinie formuliert hat. Und BDS ist eben nicht nur Sanktionen, sondern die wollen generell mit israelischen, auch Künstlerinnen und Künstlern oder Sportlern oder Wissenschaftlern, nichts zu tun haben. Ja, da wird schon ein so klarer Schnitt gezogen, auch von dieser Bewegung, dass ich es jetzt wirklich verstehe, dass man sich auch von dem Kurator getrennt hat.
Aber das heißt, was halbwegs akzeptiert wurde als Meinungsäußerung, ist jetzt nach dem 7. Oktober Antisemitismus. Also es ist richtig, dass man jetzt schaut, wer hat wann so einen BDS-Aufruf unterschrieben.
Ich glaube nicht, dass Inhalte von halb antisemitisch zu antisemitisch dann mit einmal wechseln und das sind dieselben Inhalte, sondern damals hat man das nicht so im Fokus gehabt, hat auch nicht im Vorfeld, wie jetzt bei dieser Findungskommission für die Documenta 16, geprüft, wer ist denn in dieser Kommission und wo sind da auch Verbindungen da. Und man hat damals nicht gesagt, dass Antisemitismus und Antizionismus auch im Kulturbereich nicht zu suchen haben.
Eine der Hauptargumentationslinien aus dem Kulturbereich kommt aus der Kolonialkritik. Sie haben es vorhin schon angesprochen. Also verbreitet ist da die Erzählung, Israel sei eine Kolonialkritik. Macht, betreibe Apartheidspolitik. Mhm. Es fällt auch das Wort Genozid mit Blick auf Gaza. Das ist für Sie Antisemitismus?
Jetzt mal beim letzten Vorwurf anfangt, Israel betreibe Genozid, da sind wohl irgendwie vollkommen die Maßstäbe verrückt. Israel betreibt keinen Genozid. Ich beklage den Tod von Zivilisten im Gaza. Natürlich, klar, kann man natürlich nicht aufrechnen mit anderen, aber es ist doch kein Genozid. Kolonialmacht Israel, die ist durch einen UN-Beschluss, ist Israel dort als Staat gegründet worden. Dagegen ist Krieg geführt worden und dann am Ende ist Israel bestehen geblieben. Das ist doch keine Kolonialmacht. Ich finde, es werden die Maßstäbe vollkommen verschoben.
Und was ist die Reaktion darauf? Also inhaltlicher Widerspruch nach dem Muster, das stimmt nicht. Oder die laden wir nicht mehr ein, die kommen auf kein Podium. Ja, die sollen hier kein Forum bekommen, Künstlerinnen und Künstler, die so etwas sagen.
Es ist ja häufig andersrum, dass gerade viele, die der BDS-Bewegung nahestehen oder ihr angehören, die wollen ja auch keine israelischen Künstlerinnen und Künstler auf dem Podium haben. So war es bei der Documenta 15, haben die sich ganz klar positioniert. Ich denke, da muss man auch wirklich schauen. Natürlich müssen wir auch nach wie vor diskursfähig sein und bleiben und auch uns mit Argumenten auseinandersetzen. Leider sind auch immer wieder Situationen da, wo überhaupt keine Bereitschaft da ist, auch zum Austausch. Wenn ich an das denke, was jetzt von der Universität der Künste in Berlin berichtet wird, wo ja dem Direktor, der sich zu den Terrortaten der Hamas wirklich sehr klar ablehnend verurteilend geäußert hatte, keine Möglichkeit gegeben war, überhaupt ein Wort zu sagen.
Man muss ja, Sie haben das Beispiel Documenta 15 gerade genannt, da ging es um judenfeindliche Darstellungen in der Kunst. Jetzt sprechen wir hauptsächlich über politische Positionierung von Künstlerinnen und Künstlern. Das bedeutet aber auch, wer schweigt, kann ja nicht belangt werden. Ist es zum Beispiel denkbar, von jemandem, der in Deutschland eingeladen wird, zu verlangen, sich zum Existenzrecht Israels zu bekennen?
Das ist etwas, was sich diejenigen, die jemanden einladen und nicht genau wissen, wo sie ihn verorten sollen, sehr wohl ihn fragen können. Ja, das geht auch. Ich glaube nicht, dass wir von allem und jedem jetzt sagen können, die müssen sich zur Staatsräson in Deutschland bekennen. Das ist unsere Politik. Aber wenn jemand eindeutig auftritt und sagt, Israel hat keinen Platz auf der Landkarte, from the river to the sea, dann ist es auch berechtigt, danach zu fragen.
Und wer soll fragen? Wer soll fragen? Die Veranstalter, die einladen.
Ja, die einladenden Findungskommissionen, die mit Kuratoren zu tun haben, auch da, wo Räume vergeben werden. Also ich denke, ja, das wird man stärker auch im Vorfeld klären müssen.
Nehmen wir mal an, Sie planen eine Veranstaltung zum Thema Nahostkonflikt und möchten Menschen aus der Kulturszene da auf ein Podium einladen. Nach welchen Kriterien würden Sie einladen?
Ich würde erstmal mir überlegen, dass wenn ich zu diesem Thema eine Veranstaltung machen würde, es ein sehr breites Feld sein muss, keine einseitigen Positionen. Es muss zu jedem eben auch dann eine klare Gegenposition geben. Aber natürlich hätten Leute, die vorher ganz klar sich durch Hass und Hetze hervorgetan haben und sich auch da klar positioniert haben, die hätten für mich keinen Platz auf so einem Podium. Aber natürlich wären da auch diejenigen da, die die palästinensische Sicht vertreten. Ganz selbstverständlich.
Ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels abzufragen, dazu rät die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen, die liberale Politikerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Wie die Bilder in der neuen Nationalgalerie in Berlin gehängt werden, ist ein Politikum. Das hat unter anderem mit der deutschen Teilung zu tun, denn auch die Kunstsammlungen waren in Ost und West geteilt. Der künstlerische Systemwettbewerb war nach der Wiedervereinigung noch lange nicht vorbei. Die neue Nationalgalerie zeigt nun Werke aus der Zeit zwischen 1945 und 1990 unter dem selbsterklärenden Titel Zerreißprobe. Carsten Probst war mit ungeteilter Aufmerksamkeit am Werk.
Die Zerreißprobe war im Jahr 1970 eine drastische und überaus blutige Performance von Günter Brus. Sie ist in der neuen Sammlungspräsentation als Videomitschnitt zu sehen. Darin nimmt der Wiener Aktionist das Wort auf ganz eigene Weise wörtlich. Er versucht, seinen eigenen nackten Körper buchstäblich auf die Zerreißprobe zu stellen.
Günter Brus hat dies damit erklärt, dass er gesagt, er möchte die Autonomie über sich zurückgewinnen, die die Gesellschaft und die Politik ihm weggenommen hat, die durch Regeln, Konformen und Zwänge in der Gesellschaft ihn unter Druck gesetzt haben. Und für ihn war das auch ein radikaler Wendepunkt in seinem eigenen Werk. Er hat danach keine Performances der Selbstverletzungen mehr durchgeführt, sondern friedlichere Wege gefunden.
Erklärt Joachim Jäger, der stellvertretende Direktor der neuen Nationalgalerie und Co-Kurator der neuen Sammlungsausstellung. Das Video von Günter Brus ist in seiner ausgestellten Martha, die auf das Ende des Nationalsozialismus anspielt, eine exemplarische Zumutung für das Publikum dieser Ausstellung, die die altvertraute Sammlung in ein ganz neues Licht rücken will. Bei Brus will sich die Kunst befreien von der Last der Geschichte und ihr altes Ideal der Autonomie zurückgewinnen. Die Nationalgalerie aber hat einen ähnlichen Kampf geführt. Zwar hat die Zeit des Nationalsozialismus Spuren in der Sammlung hinterlassen, weil damals viele ihrer Werke als entartet verfemt wurden. Zwar wurde die Sammlung im Kalten Krieg, wie auch die Stadt Berlin, in einen Ost- und Westteil getrennt und die Wiedervereinigung von 1990 war ein langwieriger und schmerzhafter Prozess. Allen historischen Widrigkeiten zum Trotz hat die Nationalgalerie die Kunst des 20. Jahrhunderts aber immer gefeiert, als künstlerische Vision für eine bessere Gesellschaft und als erhabenen Kommentar zur Geschichte. Die Zerreißprobe aber zeigt nun, dass es so einfach heute nicht mehr geht und allein diese Einsicht ist befreiend. Das zeigt sich bereits im ersten Raum, der sich den 1950er Jahren widmet und der damals ideologisch so hochtönenden Debatte um figürliche und abstrakte Malerei. Zu sehen sind einflussreiche Maler des Informel wie Karl Otto Goetz oder Willi Baumeister, Mark Rothko steht für die Abstraktion und Farbfeldmalerei, Pablo Picasso oder Hans Arp neben den ostdeutschen Malern Harald Metzkes oder Wilhelm Lachnit oder der Österreicherin Maria Lasnik für etwas Figuratives, das aber immer auch zugleich abstrakt wirkt. Dieser damalige Versuch, Geschichte über Kunststile zu bewältigen, wirkt insofern aus heutiger Sicht blasiert und ziemlich hilflos. In der Hauptausstellung verliert sich der ordnende Blick schließlich ganz. Nach links, rechts oder geradeaus verzweigen sich die Wege bis zur Unübersichtlichkeit. Kleine Texttafeln sollen zwar ungefähre historische Orientierung bieten, doch viel klarer ist die Aufforderung der drei KuratorInnen, sich auf Widersprüche einzustellen.
Diese Kontraste und diese Gegensätze, die haben wir tatsächlich sehr offen präsentiert, nicht mit endgültigen Wertungen, sondern tatsächlich nebeneinander gesetzt. Bewusst wollten wir als KuratorInnen die Kunst dieser Zeit nicht als glatt, geklärt, harmonisch wiedergeben, denn in der Nachkriegsära war genau das nicht.
Kleine Provokationen wie im Saal zum Thema Pop und Propaganda gehören zur inszenierten Unordnung dazu. Hier trifft Andy Warhol auf das große Leuna-Gemälde von Willi Sitte, des einst mächtigsten Staatskünstlers der DDR, oder auf eine Marx-Büste von Heinrich Drake aus dem DDR-Kulturministerium. Aber eigentlich geht es der Ausstellung darum, Interpretationsräume zu öffnen, die neue Nationalgalerie vom Tempel der Westkunst in ein Debattenforum zu verwandeln. Das zeigt sich auch an der erfreulich großen Zahl wenig kanonischer Positionen, an Künstlerinnen aus Polen und dem östlichen Mitteleuropa, vor allem aber am längst überfälligen Bruch mit der Dominanz männlicher Kunstbegriffe. Die britische Konzeptualistin Nancy Holt oder die US-Amerikanerin Carolee Schneemann sind nur einige wichtige Beispiele. Diese neue Vielstimmigkeit der Sammlung stellt die traditionelle Selbstgewissheit der westlichen Nachkriegskultur in Frage, in der mit Kulturkriegen und Identitätskonflikten durchsetzten Gegenwart zeigt sich darin auch eine politische Aussage.
Carsten Probst hat die neue ständige Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin für uns gesehen. Wer ins Theater oder in die Oper geht, wer sich vom Bühnengeschehen begeistern lässt, denkt vermutlich nicht sofort daran, aber ja, auch Kultur trägt zum CO2-Ausstoß bei. Die Gebäude, die Materialien für Kostüm und Bühnenbild, die Logistik, all das hat eine Klimabilanz. Nach Ansicht von Kulturstaatsministerin Claudia Roth soll die Kultur nachhaltiger arbeiten. Green Culture heißt das Ziel. Dazu gab es schon mehrere Konferenzen. Morgen findet die dritte Green Culture-Konferenz statt. Diesmal in der Oper Leipzig. Etwas weiter weg in Dubai beginnt ja dann auch die Weltklimakonferenz. Mit Claudia Roth konnte ich vor der Sendung sprechen und ich wollte zunächst von ihr wissen, wie viel grüne Kultur bisher erreicht wurde.
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, deutlich zu machen, dass Kultur und Nachhaltigkeit oder eine Kultur der Nachhaltigkeit überhaupt kein Widerspruch sind, sondern dass sie wirklich zusammengehören. Und ich habe nicht zuletzt von Klimawissenschaftlern wie Dirk Messner gehört, der gesagt hat, wir brauchen die Bilder der Kultur, wir brauchen die Töne, wir brauchen die Geschichten, um dafür zu sensibilisieren, um dafür die Worte zu finden. Der Kultur- und Mediensektor muss aber auch selber einen eigenen Beitrag leisten. Und darum geht es bei den Green Culture Konferenzen. Mhm. Die erste Konferenz hat stattgefunden im April im Klimahaus in Bremerhaven. Und da ging es zum Beispiel um die Frage, wie können Tourneen von Künstlerinnen, von Bands zum Beispiel nachhaltig geplant werden? Wie sieht die systematische Datenerfassung ökologischer Kennzahlen aus?
Ich will da mal kurz einhaken. Gibt es denn Opern oder Theater in Deutschland, die Sie als vorbildlich bezeichnen würden?
Also gerade was jetzt solche Veranstaltungen, große Festivals angeht, da war dann tatsächlich im Sommer ein ganz wichtiger Test, waren die zwei riesengroßen Veranstaltungen von den Ärzten und von den Toten Hosen, die ja mit über 60.000 Zuschauer, Zuschauerinnen große Konzerte gegeben haben. Und die haben sich wirklich bemüht, was Catering angeht, also regional und vegetarisch, was Müll angeht, Müllvermeidung, was Wassereinsparung angeht, indem sie ganz andere Pissoire installiert haben. Es war sehr ambitioniert, aber es hat funktioniert. Und wir sind jetzt bei der dritten Konferenz. Die zweite hat in München stattgefunden. Da ging es um den ganzen Filmbereich. Und jetzt geht es tatsächlich um Theater und Orchester. Und da liegt Leipzig sehr, sehr, sehr weit vorne. In der Oper laufen zum Beispiel in Leipzig gerade die Proben zur ersten klimaneutralen Opernproduktion Mary Queen of Scots. Das ist wirklich ziemlich einmalig, dass die Oper versucht zu zeigen, ja, man kann, was Kostüme angeht, was Bühnenbild angeht, was Energieeinsatz angeht, man kann klimaneutral produzieren.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, Werbeplakat, das Rheingold jetzt in nachhaltiger Aufführungspraxis, zieht das beim Publikum?
Ich finde, das ist richtig, das Publikum auch so zu adressieren, dass es ein Mehrwert ist, dass noch etwas Besonderes ist, dass auch Konzerte oder Filme oder eine Opernaufführung nachhaltig inszeniert wird. Denn es ist schon verrückt, sagen mir die Opernleute, die großen Theater, das muss doch nicht für jede Inszenierung komplett alles neu hergestellt werden. Die haben riesengroßen Fundus überall mit ihren Kostümen. Man könnte die auch bundesweit anders verleihen. Man könnte sich austauschen. Man muss nicht immer riesengroße Bühnenbilder neu erstellen. Also der ganze Ressourcenverbrauch kann reduziert werden. Und ich bin überzeugt, dass das auch bei den Zuschauern und Zuschauerinnen, bei den KulturnutzerInnen durchaus ein offenes Ohr dafür gibt und auch ein Verständnis und eine Unterstützung dafür gibt, dass auch die Kultur als solche ihren Beitrag leistet.
Würden Sie das denn der freiwilligen Selbstverpflichtung jedes Opernhauses überlassen oder möchten Sie vorschreiben, Förderung gibt es nur noch, wenn zum Beispiel die Kostüme recycelt sind?
Naja, bei der Filmförderung ist es tatsächlich so, dass es verbindliche Kriterien sind. Und es kommt übrigens nicht sozusagen per Diktat von uns, sondern es kam ganz entscheidend aus der Filmbranche heraus. Die sagen, ja, wir müssen etwas beitragen. Maria Furtwängler ist eine richtige Botschafterin auch für diese Frage. Und ich meine, es lohnt sich ja. Es lohnt sich ja, dass Einrichtungen, wenn sie Energie einsparen, dann werden auch die Kosten gesenkt, beziehungsweise dann gehen die Kosten nicht ins Unermessliche.
Es ist aber auch ein Eingriff in die künstlerische Freiheit, wenn man sagt, aus Gründen des Klimaschutzes ist eben nicht mehr so viel Opulenz, so viel freie Auswahl bei den Materialien möglich.
Nein, das ist nicht Eingriff. Natürlich ist die Kunst komplett frei. Da hat sich die Politik gefälligst rauszuhalten. Aber ich glaube schon, dass es richtig ist, und da rennen Sie bei den Kulturschaffenden in unserem Land wirklich offene Türen ein, dass wirklich jeder und jede ihren Beitrag leisten muss, um der Klimakrise etwas entgegenzusetzen. Also das ist nicht etwas, wo wir Druck ausüben müssen, sondern es gibt riesengroße Bereitschaft. Ich gebe Ihnen noch ein schönes Beispiel. Das Bachfest Leipzig schafft zum Beispiel eine Kompensation für den CO2-Ausstoß der weltweit anreisenden Festivalgäste durch die Anpflanzung eines 29 Hektar großen neuen Waldes. Also es geht nicht darum zu sagen, die Festivalgäste dürfen nicht mehr anreisen oder es kann keine Tourneen mehr geben. Aber ich finde das großartig, dass überlegt wird, wie können wir es kompensieren. Denn die Klimakrise trifft uns alle, sie kommt überall an. Und es sind gerade die Kulturschaffenden und die Kultureinrichtungen, die dafür auch ein größeres Bewusstsein schaffen wollen, wenn sie es denn mögen. Und viele wollen es.
Die Toten Hosen haben es vorgemacht, jetzt sollen die Opernhäuser nachziehen. Mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth habe ich über Green Culture gesprochen. Die Konferenz beginnt morgen in Leipzig. Die Kulturmeldungen, die wir noch nicht Culture News nennen, hat heute Anja Reinhardt mitgebracht. Sie beginnen mit einem Denkmalsturz.
Das Theater Aachen hat eine Büste des Dirigenten Herbert von Karajan aus seinem Foyer entfernt. Karajan, der 34 Jahre als Chefdirigent die Berliner Philharmoniker leitete, war von 1935 bis 1942 Generalmusikdirektor in Aachen. Kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten trat er in die NSDAP ein, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Und bis Februar 1945 dirigierte er in der NS-Diktatur Konzerte. Das alles ist seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, bekannt. Das Theater Aachen beruft sich aber jetzt erst auf Forschungsergebnisse, die zur Entfernung der Büste geführt haben. Stattdessen soll nun Wolfgang Amadeus Mozart im Foyer platziert werden. Der ungarische Philosoph Mihály Vajda gehört zu den bekanntesten Schülern von Georg Lukács, einem der einflussreichsten Marxisten des 20. Jahrhunderts. Vajda war auch Teil der Budapester Schule um Lukács. Mihály Vajda wurde 1935 in Budapest in eine jüdische Familie geboren und überlebte den Holocaust. Als Kommunist hatte er es in Ungarn trotzdem eher schwer. Er wurde immer wieder mit Repressalien belegt, unter anderem, weil er die ungarische Revolution 1956 begrüßte. In den 70er Jahren lehrte er in Bremen, später auch in Siegen. Deutschland war auch wegen seiner Auseinandersetzung mit Edmund Husserl und Martin Heidegger eine logische wissenschaftliche Station. Zu seinen Themen gehörte als Lukács-Schüler auch die Kritik am Kapitalismus. Im Deutschlandfunk sagte er vor 15 Jahren:
Es gibt sehr arme Menschen in unserer Welt auch und in Osteuropa mehr als in Westeuropa. Das wird nirgends wirklich analysiert. Wodurch ist das? Dann wird wieder nur das Kapital ausgeschimpft, dann damit lösen wir alles, ja? Aber niemand wird das wahrnehmen. Die ganze Ideologie ist darauf eingestellt, wir müssen das Wachstum der Produktion fördern. Ja, das ist eine Katastrophe, wenn in einem Land nicht 5%, sondern nur 2% die Wachstumsrate ist.
Am Dienstag ist Mihai Vaida im Alter von 88 Jahren gestorben. Gestern haben wir in dieser Sendung über die Entscheidung der Stadt Bochum berichtet, den Peter-Weiß-Preis für die Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo auszusetzen. Grund war eine von ihr unterzeichnete Boykottpetition gegen Israel. Heute meldet sich Sharon Dodua Otoo selbst zu Wort und lässt über ihren Verlag S. Fischer mitteilen, dass sie einen solchen Aufruf heute nicht mehr unterzeichnen würde. Sie sei dankbar, so die Bachmann-Preisträgerin, auf ihren Fehler hingewiesen worden zu sein. Die Stadt Bochum hat auf das Statement bislang nicht öffentlich reagiert. Der Penn Berlin hat allerdings heute noch mal zu Augenmaß und klaren Kriterien im Kulturbetrieb aufgerufen.
Danke an Anja Reinhardt für die Kulturmeldungen. Auch die Informationen am Abend berichten über Israel. Um 18.10 Uhr begrüßt sie dazu meine Kollegin Sarah Zerback. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.